Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke für die freundliche Begrüßung. Zum Thema Beschleunigung kann ich nur sagen, bremsen Sie mich, wenn ich zu schnell sprechen sollte. Diesem Fehler verfalle ich manchmal. Ich freue mich sehr, hier sprechen zu dürfen in meiner alten Alma Mater. Ich freue mich sehr, aus längst vergangenen Freiburger Tagen alte Bekannte zu sehen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist mir eine große Freude, diese Ringvorlesung durch eine systematisch-theologische Perspektive ergänzen zu dürfen. Denn die Frage nach der Zeit ist ja gewiss auch eine zutiefst theologische Frage. In der Theologie, als der Wissenschaft einer vernunftgemäßen Rede von Gott, stellt sich die Frage nach der Zeit als die Frage nach der von Gott geschaffenen Schöpfungszeit, respektive der von Gott dem Menschen eingeräumten Lebenszeit. Beim theologischen Nachdenken über die Zeit kommt damit aber ganz automatisch als ein zweiter Grundbegriff des Nachdenkens die Ewigkeit mit ins Spiel. Die Frage nach dem Sein und dem Wesen, die Frage nach dem Erleben und Gestalten der Zeit weitet sich also zur Frage nach dem Verhältnis von Zeit und Ewigkeit und dem wiederum als einem Spezialfall der Frage nach dem Verhältnis Gottes zu seiner Schöpfung beziehungsweise eben der Beziehung des Menschen zu Gott. Mein eigenes Arbeitsfeld innerhalb der systematischen Theologie ist die Eschatologie. Sie haben es ja so freundlich gerade vorgestellt, also wörtlich übersetzt die Lehre von den letzten Dingen. Das war klassisch der Tod, die Auferstehung, das jüngste Gericht, die Vollendung der Welt und so weiter. Inhaltlich geht es dabei um die methodisch kontrollierte Rückfrage nach dem Sein des Menschen, nach seiner Geschichte und letztlich der ganzen Schöpfung ihm und nach dem Tod bei Gott. Ich will die Gelegenheit nutzen und mit Ihnen heute Abend ausgehend von zwei paradigmatischen eschatologischen Modellvorstellungen gemeinsam mit Ihnen über die Frage nach Zeit und Ewigkeit in der theologischen Theoriebildung nachdenken. Und das erste Modell, das ich Ihnen vorstellen möchte, könnte man unter zeittheoretischer, zeitlogischer Hinsicht das sempiternitale Modell nennen und das zweite dann das eternitale. Sie haben die Gliederung vor sich, dann haben Sie ungefähr einen Anhaltspunkt, wo ich mich gerade bewege und können ungefähr abschätzen, wann das Drama ein Ende nehmen wird. In einem dritten und letzten Schritt will ich dann ein systematisches Fazit ziehen und Ihnen meine eigene These zur Debatte stellen. Und die lautet nun, dass im eschatologischen Sprachspiel, in dem ich mich bewege, Zeit und Ewigkeit lediglich Funktionsbegriffe sind, deren genuine Aufgabe darin besteht, als begriffslogische Vehikel für Beziehungsaussagen zu dienen. Insofern sind sie weder univok für eschatologische Modellbildung in Anschlag zu bringen, noch lediglich äquivok zu gebrauchen. Vielmehr handelt es sich, so meine ich, um analoge Begriffe, die im eschatologischen Referenzsystem bewusst und notwendig eingesetzt werden müssen, um das überhaupt thematisieren zu können, was eschatologisches Nachdenken zu explizieren hat. Dass also Gott aus seiner eigenen Lebensfülle heraus rettend und erlösend, heilend und bewahrend auf seine Schöpfung, auf Mensch und Welt und Geschichte erlösend, heilend und bewahrend zukommt und ihr Heimat sein will. Das wäre also die These, die ich Ihnen zur Debatte stellen möchte. Und damit zu meinem ersten großen Abschnitt, das sempiternitale Modell und hier das klassische eschatologische Modellkonzept. Meine Damen und Herren, die Älteren werden es vielleicht noch kennen. Es lässt sich in wenigen Strichen wie folgt skizzieren. Im Augenblick des Todes erfolgt eine Trennung von Leib und Seele. Der Leib sinkt ins Grab hinab, während die vom Leib getrennte Seele und daher dann der Fachbegriff die Anima separata im individuellen Gericht die endgültige Entscheidung über ihr jenseitiges Heil oder Unheil erfährt. Und je nach Ergebnis geht es dann eben für diese Anima separata, für diese leibfreie Seele, entweder direkt in den Himmel, direkt in die Hölle oder für die christgläubigen Durchschnittsverbraucher ins Purgatorium, wörtlich übersetzt in den Reinigungsort, im Volksmund ins Fegefeuer. Währenddessen läuft das irdische Welttheater mit seinen großen und kleinen Dramen und Komödien weiter. Mit der Wiederkunft Christi am Ende der Zeiten öffnen sich die Gräber, die Toten werden wieder mit ihren Leibern vereint, die Leiber werden auferweckt, die Seelen mit den Leibern vereint und die gerade leiblich Auferstandenen treten vor den Richterstuhl Christi und empfangen dann, je nach irdischem Verhalten, den gerechten Lohn oder die gerechte Strafe. Und das ist dann das universale Weltgericht. Es ist also in gewissem Sinne die öffentliche Proklamation oder Ratifikation des persönlichen Gerichtes unmittelbar nach bzw. im Tod. Und danach gibt es eben nur noch Himmel oder Hölle. Die Gutes getan haben in den Himmel und die Böses getan haben oder übermäßig Böses getan haben eben in das ewige Feuer. Soweit das klassische, traditionelle, eschatologische Modellparadigma, das sich in etwa dieser Form bis heute in kirchlichen Lehrentscheiden, in Katechismen und auch zumindest zu einem gewissen Teil immer noch in theologischen, in dogmatischen Lehrbüchern wiederfinden lässt. Mir geht es heute nicht um die Frage nach Fegefeuer, jüngstem Gericht, Himmel, Hölle und so weiter. Mir geht es auch nicht um die dahinterstehende problematische, weil zweistufige Ontologie, die zwischen einer Anima separata und einem leiblich Auferstandenen unterscheiden muss. Worauf es mir jetzt einzig ankommt, ist das Zeit- und das Ewigkeitskonzept, das sich hinter diesem Modell verbirgt. Und hier fällt auf, dieses Modell rechnet ja mit nichts anderem als mit unserer linear weiterlaufenden Zeit, wie wir sie hier auf Erden bei jedem Blick auf den Kalender, auf die Uhr wahrnehmen. Unsere lineare Kalenderzeit, die sich Stunde um Stunde nach vorne schiebt, wird einfach und ganz unkritisch auf das Sein des Menschen im und nach dem Tode übertragen. Irdische und postmortale Zeit werden also in einem strikt univoken Sinn gebraucht. Die postmortale Geschichte des Menschen verläuft parallel zur auf Erden weiterlaufenden Zeit weiter. Die von ihrem Leib getrennte Seele, also diese Anima separata, die im Fegefeuer geläutert wird, befindet sich in einem sogenannten Zwischenzustand zwischen Tod und leiblicher Auferstehung und wartet gewissermaßen auf die Wiedervereinigung mit ihrem Leib. Und dieses Zwischenzustandes war eben nicht nur qualitativ gemeint, sondern immer auch quantitativ zeitlich linear. Und damit B, Kritik dieser zeittheoretischen Basisannahmen. Zweifellos liegt der zeittheoretische Wert dieses Modells in seiner Anschaulichkeit. Außerdem kann die dem Glauben wesentliche synchrone wie diachrone Gemeinschaft der Lebenden und der Toten, also die sogenannte Communio Sanctorum, in zeitlogischer Hinsicht relativ einfach plausibilisiert werden. Alle Menschen zu allen Zeiten, die Lebenden wie die Toten, befinden sich ja im prinzipiell gleichen Zeitfluss, unterliegen dem gleichen Zeitpfeil, der aus der Vergangenheit in die Zukunft hinüberführt. Und ebenfalls unproblematisch erscheint, zumindest auf den ersten Blick, die Verbindung von Zeit und Ewigkeit haben doch bereits die in vollkommener Seligkeit abgeschiedenen Seelen, die also keiner Reinigung bedürfen, die nicht ins Fegefeuer müssen sozusagen, Anteil an der sogenannten Visio Beatifica, also der glückseligen Gottesschau, der Gottesgemeinschaft. Und damit partizipieren sie schon in diesem prinzipiell temporären, zeitlichen Seinszustand als leiblose Einzelseelen an Gottes Ewigkeit. Ihre Seligkeit nach der leiblichen Auferstehung am Ende der Welt wird zwar nochmals gesteigert werden und die Tradition streitet sich jetzt auf welche Weise, aber die Seligkeit wird nicht von grundsätzlich anderer Art sein als zuvor. Das Verhältnis von Zeit und Ewigkeit scheint also in einem vorkritischen, fast naiven Verständnis als kommensurabel oder zumindest einmal als unproblematisch gedacht worden zu sein. Methodisch verfährt man dabei entsprechend der Via Eminentiae. Von der uns wahrnehmbaren Zeitform wird positiv auf die Form verklärter und verwandelter Zeit der abgeschiedenen Seelen und mithin eben positiv auf die Ewigkeit Gottes geschlossen. Doch eben an diesem Punkt treten auch die eklatanten Schwächen des Modells zutage. Denn damit wird ja erstens der Begriff der Ewigkeit Gottes ganz erheblich unterbelichtet. Diese Form der Ewigkeit, für die sich der lateinische Begriff der Sempiternitas, also der Dauerhaftigkeit im Fachjargon eingebürgert hat, ist ja nichts anderes als eine ins Unabsehbare, weiterlaufende, perennierende Zeitlichkeit. Und aus diesem Grund nenne ich dieses eschatologische Modellkonzept, dieses erste, das ich Ihnen vorstellen möchte, eben das sempiternitale Modell. Ewigkeit wird hier als endlose Dauerhaftigkeit, als immerwährende, unendliche Zeitlichkeit aufgefasst. Und unterkomplex ist dieser Begriff von Ewigkeit, weil er eben in logischer Hinsicht auf der gleichen Ebene wie die Zeit angesiedelt ist. Er unterscheidet sich von ihr nur in quantitativer, aber nicht in qualitativer Hinsicht. Und ließe man ausschließlich diesen sempiternitalen, also unendlich andauernden Begriff von Ewigkeit gelten, dann wäre in der Tat die Spottfrage, mit der Augustinus seine Abhandlung über die Zeit im 11. Buch der Confessiones beginnt, allen Ernstes zu diskutieren, meine Damen und Herren. Was tat der liebe Gott, bevor er die Welt erschaffen hat? Im Bild gesprochen, Ewigkeit wäre ein zur irdischen Zeit parallel verlaufender Zeitpfeil, nur eben nach vorne und nach hinten nicht endend. Und dieser Begriff der Ewigkeit als nicht endende Zeitfolge, der wurde denn auch konsequenterweise in Anschlag gebracht, als die Tradition über die Frage der Ewigkeit der Welt nachdachte. Für Thomas von Aquin zum Beispiel ist die Frage nach der Endlichkeit, Unendlichkeit, Ewigkeit der Welt philosophisch nicht zu entscheiden, weil eine zeitlich in keine Richtung hin begrenzte und zeitlich immerwährende Schöpfung logisch für Thomas als nicht widersprüchlich denkbar ist. Das Axiom der Creatio ex nihilo, also der Schöpfung aus Nichts, der voraussetzungslosen Schöpfung auf Gottes Wort hin, das eben auch die prinzipielle Endlichkeit und Zeitlichkeit und Begrenztheit der Schöpfung behauptet, ist für Thomas ein geoffenbarter Glaubenssatz, an dem natürlich mit der Festigkeit des Glaubens festzuhalten ist, der aber nicht positiv philosophisch beweisbar ist. Zweitens ist dieses sempiternitale Modell, so meine ich zumindest, in epistemologischer Hinsicht naiv, weil hier jene Grenze des Wissenkönnens sträflich ignoriert wird, die mit dem Tod gegeben ist. Denn der Tod stellt ja erkenntnistheoretisch nicht nur die Grenze unseres Lebens, sondern eben auch die Grenze unseres Denkens dar. Wir haben eben kein positives Wissen davon, was nach dem Tod sein wird. Wir haben zwar das christologische Perfektum, das mit Leben, Sterben und der Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi gegeben ist und zumindest die Glaubenden meinen von daher dann aufbauend auf Schrift und Tradition Bilder, Hoffnungsbilder darüber entwerfen zu können, was das wohl für Konsequenzen haben mag. Und wir können diese Hoffnungsbilder auch auf ihre innere Konsistenz und auf ihre argumentative Kohärenz hin befragen. Aber wir können eben nicht einfach unsere lineare Kalenderzeit unkritisch auf ein Jenseits hin prolongieren. Es ist eben nicht so, als bräuchte man, mit Feuerbach gesprochen, nach dem Tod einfach nur die Pferde zu wechseln und könnte dann postmortal so weiter marschieren wie bisher. Der Tod ist nicht nur in ontologischer, sondern eben auch in epistemologischer Hinsicht als radikaler Bruch ernst zu nehmen. Und drittens ist dieses sempiternitale Modell auch mit dem Zeitbegriff, den wir aus den Naturwissenschaften kennen, nicht kompatibel. Yves Congar hat bereits im Jahr 1949 dieses Modelldenken ganz zu Recht als eine Physik der letzten Dinge kritisiert. Das Jenseits wurde salopp gesprochen vermessen und bereist und heraus kam dann eben eine ziemlich detaillierte Karte jenseitiger Zustände und Orte, eine ziemlich genaue Jenseitschronologie und Jenseitstopographie. Was dabei nicht beachtet wird, ist der Umstand, dass eben keine Zeit, wie wir sie kennen, mehr sein wird, ja gar nicht mehr sein kann, weil in naturwissenschaftlicher Perspektive unsere irdische Zeitform, genauso wie der Raum auch, untrennbar an Materie gekoppelt ist. Die Physik der letzten Dinge rechnet gewissermaßen noch mit der Newtonschen Physik. Und seit Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie wissen wir aber, Raum und Zeit sind eben keine leeren Behältnisse, sondern sie sind in naturwissenschaftlicher Sicht Funktionen, Eigenschaften der Materie, weil sie abhängig sind vom jeweiligen Gravitationsfeld und der damit verbundenen Massenverteilung. Also die Atomuhr auf dem Mond läuft schneller als die Atomuhr auf der Erde. Die Zeit fließt bei stärkerer Gravitationskraft langsamer. Wo kein Raum und gar keine Materie, da eben auch keine Zeit, wie wir sie kennen. Und so verbietet schließlich auch der naturwissenschaftlich beobachtbare enge Zusammenhang von Materie, von Raum und Zeit eine unkritische Übertragung irdischer Zeit ins Jenseits. Und damit zu meinem zweiten Punkt, meine Damen und Herren, dem eternitalen Modell. A. Gerhard Lohfink und sein Modell einer Auferstehung im Tod. Etwa ab den 1970er Jahren brach sich ein eschatologisches Modelldenken Bahn, das in den Lehrbüchern unter dem Stichwort Auferstehung im Tod verzeichnet ist. Gemeinsames Merkmal dieser ansonsten oft sehr disparaten Ansätze ist die Absage an das Konstrukt einer Anima separata und der damit verbundene Verzicht auf die problematische zweistufige postmortale Ontologie des klassischen Modells, also Anima separata und dann sozusagen noch einmal eine neue Stufe, die leibliche Auferstehung. Stattdessen behilft man sich in diesem Modell der Auferstehung im Tod mit der aus der Phänomenologie herrührenden Differenzierung zwischen einer stets vergänglichen, im Übergang befindlichen biomechanischen Körperlichkeit einerseits und der die Zeitintervalle überbrückenden ganzmenschlichen Leiblichkeit andererseits. Man postuliert also, dass der ganze leibseelisch strukturierte Mensch in seiner geschichtlichen Gewordenheit, in seiner geschichtlichen Ganzheit und Einmaligkeit und in seinen zwischenmenschlichen Bezügen im Moment des Todes leiblich aufersteht, mag die körperliche Zellmasse seines Leichnams derweil auch den katabolischen Stoffwechselprozessen im Grab ausgesetzt sein, um das böse Wort der Verwesung zu vermeiden. Vorstellen möchte ich Ihnen ein Modell des Neutestamentlers Gerhard Lohfink, der in seinem Entwurf, und da ist er eben anders als andere Vertreter der Auferstehung im Tod, wie zum Beispiel hier in Freiburg Gisbert Gresshake, also Lohfink, der in seinem Entwurf jede Form eines Zwischenzustandes ablehnt und mit Nachdruck die Gegensätzlichkeit und die Unvergleichlichkeit von irdischer Zeit und postmortaler, zeitjenseitiger Daseinsweise betont. Lohfinks Lösungsvorschlag zielt also auf eine Situierung von Gericht, Fegefeuer, Auferstehung im zeitlosen Moment, im zeitlosen Nullpunkt, in der zeitlosen ontologischen Tiefe des Todes. Und seine Begründung lautet, Gott ist allen Zeiten der Geschichte gleich nah. Entsprechend sei auch die Wiederkunft Christi am Ende der Geschichte nicht als ein letzter Zeitpunkt einer sich linear fortschreibenden irdischen Zeitreihe zu denken, sondern die Parousie ereigne sich jeweils im Tod des Einzelnen. Im Tod also verlässt der Mensch mit dem Raum zugleich auch die Zeit und unsere Form der Zeitlichkeit und tritt ein in die allen Zeiten gleich nahe Gegenwart Gottes. Seine Existenz verläuft also nicht mehr in einer linearen Abfolge hintereinander sich aufreihender Zeitpunkte, sondern sie ist zusammengefasst in einem tota simul, in einem einzigen ewigen Jetzt. Das irdische Ordnungsschema von Prozess und erreichtem Zustand, von Geschehensablauf und Ergebnis ist in einer nicht mehr darstellbaren, größeren, positiven Einheit aufgehoben. Und so kommt Lohfink zu seiner oft zitierten Kernthese: Der einzelne Mensch, ich zitiere ihn, erfährt im Durchschreiten des Todes nicht nur, dass sich nun seine ganze individuelle Geschichte vor Gott versammelt, sondern zugleich durch tausend Fäden mit der eigenen Geschichte verknüpft, die Geschichte der Welt und aller Menschen. Indem ein Mensch stirbt und ebenso die Zeit hinter sich lässt, gelangt er an einen Punkt, an dem die gesamte übrige Geschichte gleichzeitig mit ihm an ihr Ende kommt, mag sie auch inzwischen in der Dimension irdischer Zeit noch unendlich weite Wegstrecken zurückgelegt haben. Soweit Gerhard Lohfink. Nach dem Modell Lohfinks, und er wird nicht müde, immer wieder den Modellcharakter seiner Überlegungen zu betonen, wird jeder von uns, noch einmal Zitat, sehr bald in seinem Tod nicht nur sein eigenes Gericht und seine eigene Auferstehung, sondern eben auch das Gericht über die Welt und die Auferstehung aller Toten und damit das endgültige Kommen der Gottesherrschaft erfahren. Zitat Ende. Im Bild gesprochen. Die Zeit krümmt sich in diesem Modell also wie der Reifen eines Rades, in dessen Mitten gewissermaßen die zeitlose Ewigkeit zu allen Zeitpunkten entlang der Zeitbahn äquidistant ist. So wie die Narbe eines Rades von allen Punkten des Reifes gleich weit entfernt ist, die Speichen sind ja alle gleich lang im Fahrrad, so ist Gottes allen Zeiten gleichzeitige, selbst aber zeitlose Ewigkeit allen Augenblicken in der Zeit gleich nah. Natürlich unterscheidet Lohfink begrifflich zwischen der Ewigkeit Gottes an sich und jener Daseinsform der im Tod Auferstandenen, die er als verklärte und verwandelte Zeitlichkeit, als ewige Ernte aller auf Erden gelebten Zeit in ein gesammeltes, vor Gott stets gegenwärtiges Jetzt beschreibt. Aber er entwickelt sein Modell einer verklärten und verwandelten Zeit postmortalen Daseins doch stark vom Begriff der zeitlosen Ewigkeit Gottes her, in die sie eintaucht. Ich will dieses Modell daher nach dem lateinischen Begriff für Ewigkeit, Eternitas, das eternitale Modell nennen. Es fußt auf einem tendenziell inkommensurablen Verhältnis von Zeit und Ewigkeit und verfährt mit Blick auf unsere irdische, hier und jetzt wahrnehmende Zeitform via Negationis. Ehe ich im Schlussteil ausgehend von einer Kritik dieses eternitalen Modells meine eigene These entwickeln möchte, erlauben Sie mir zuvor noch einige historische Tiefenbohrungen zu diesem streng zeitlosen, atemporalen Begriff der Ewigkeit Gottes und seiner Konsequenzen für unsere Zeitwahrnehmung im Hier und im Jetzt. Und damit zu B, Gottes zeitlose Ewigkeit. Ein Blick in die Begriffsgeschichte zeigt nämlich, dass im Gegensatz zur möglichen Ewigkeit der Welt, die immer als Sempiternitas gefasst wurde, die Ewigkeit Gottes von Anfang an in diesem starken, strikt zeitlosen Sinne eternital verstanden wurde. Der Grund dafür dürfte im Gottesbegriff selber zu suchen sein. Wenn Gott als Actus Purus, als reine Wirklichkeit, reine Aktualität und in diesem Sinne als unveränderlich, unwandelbar und als leidensunfähig gedacht wird, dann kann er eben per Definition nicht in Kategorien der Zeitlichkeit beschrieben werden, sondern dann steht er zwangsläufig in kontradiktorischem Gegensatz zur stets flüchtigen, stets zerrinnenden Zeit. Die zeitlose Ewigkeit Gottes ist also Attribut seiner Asseität und seiner absoluten Allmacht, aber auch seiner Leidensunfähigkeit und seiner Unwandelbarkeit. Und so geht, um aus einer langen Traditionskette nur ein Beispiel herauszugreifen, man müsste eigentlich mit Plotin beginnen, ich wähle jetzt hier einfach Augustinus, bei seinen Zeitanalysen im 11. Buch der Confessiones von einem Begriff der Ewigkeit Gottes aus, den er als zeitlosen Urgrund der Schöpfung streng unterscheidet von der wandelbaren, stets vergänglichen Schöpfungszeit. Es ist gewiss kein Zufall, sondern es ist klares kompositorisches Prinzip Augustins, dass dieses 11. Buch der Confessiones mit einem Lobpreis der Ewigkeit Gottes eingeleitet wird und im Anschluss daran auf das Schweigen Zeitlose, so heißt es, Schöpfungswort Gottes verwiesen wird, dem nichts entweichen und nichts nachkommen kann, weil es, Zitat, wahrhaft unvergänglich und ewig ist. Und so preist Augustinus die immer stehende Ewigkeit, die Semper Stantis Eternitatis. Und das ist sozusagen der Begriff, der dann in der Tradition aufgegriffen wurde und spätestens bei Albertus Magnus und Thomas dann als das Nunc Stans, also als das stehende, ewige Jetzt der Ewigkeit Gottes greifbar ist. So preist Augustinus diese immer stehende Ewigkeit, die in keiner Weise mit dem unsteten Lauf der Zeit zu vergleichen ist, weil nämlich, ich zitiere wieder, im Ewigen nicht irgendetwas dahingeht, vielmehr das Ganze gegenwärtig ist, während es doch keiner Weise Zeit gibt, die als Ganzes irgendwie gegenwärtig wäre. Zitat Ende. Die stehende Ewigkeit, so meint er, in der es kein Künftig, kein Gewesen gibt, sie allein ist es, die das Künftig und Gewesen der Zeit verfügt. Und damit verbunden ist bei Augustinus eine klare und eindeutige Absage an einen sempiternitalen Gottesbegriff, der Gottes Ewigkeit also lediglich als eine zeitlich nicht endende Dauerhaftigkeit versteht. Gott geht, so betont es Augustinus ganz ausdrücklich, den Zeiten eben nicht in der Zeit voraus. Weil Gott die Zeit selber geschaffen hat, gibt es keine Zeit, die mit Gott irgendwie mit ewig wäre, also co-eterna, schreibt er da, sondern er schreibt weiter, du, o Gott, gehst allen vergangenen Zeiten voraus durch die zeitlose Erhabenheit stets gegenwärtiger Ewigkeit. Deine Jahre stehen ein für alle Mal zugleich, dein Heute ist Ewigkeit. Die zweifellos berühmteste Umschreibung dieser eternitalen Ewigkeit stammt aber von Boetius, der im Jahr 524 die Ewigkeit als den vollständigen und vollendeten Besitz unbegrenzbaren Lebens charakterisiert. Und diese Definition, die wurde schlechthin dann schulbildend für die gesamte Philosophie und Theologie des Mittelalters. Aeternitas igitur est interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio. Vollständiger, vollendeter Besitz unbegrenzbaren Lebens. Auch von Boethius wird ein sempiternitales Missverständnis im direkten Anschluss ausdrücklich ausgeschlossen. Selbst, so schreibt er, wenn die Welt weder jemals angefangen habe, noch jemals aufhören werde, selbst dann dürfe man sie doch nicht als ewig bezeichnen. Weil sie nämlich die Zukunft noch nicht und die Vergangenheit nicht mehr besitze, erfasst und umfasst sie nicht gleichzeitig den ganzen Umkreis des wenn auch unbegrenzten Lebens. Eben das sei aber notwendige Möglichkeitsbedingung, um von Ewigkeit im vollen Sinn des Wortes sprechen zu können. Was jedoch, so schreibt er dann, was jedoch die ganze Fülle des unbegrenzbaren Lebens gleichzeitig umgreift und besitzt, dem weder irgendwas am Zukünftigen abgeht, noch vom Vergangenen verflossen ist, das wird mit Recht als ewig aufgefasst und das muss notwendigerweise seiner selbst mächtig immer als ein gegenwärtiges in sich selber verweilen. Zitat Ende. Und die Zeit? Was also folgt aus diesem strikt zeitlosen, atemporalen Begriff der Ewigkeit für unsere irdische Lebenszeit hier und jetzt? Welcher Begriff von Schöpfungszeit ergibt sich, wenn Ewigkeit via Negationis als zeitlose, immer im Jetzt verweilende Gegenwärtigkeit verstanden wird? Diese strenge Gegenwart aber in ihrer atemporalen Tiefe ihrerseits eben gerade nicht verwechselt werden darf mit unserer zeitlich wahrnehmbaren, unablässig zwischen Zukunft und Vergangenheit zerrinnenden, kurzen Gegenwartszeitspanne. Also die zeitlose Ewigkeit Gottes in diesem Modell ist ja nicht unsere Gegenwart, die sich, ich glaube, über eine Zeitspanne von etwa 4 Sekunden hat man gemessen, kann man das jetzt gewissermaßen zusammenhalten, erstreckt. Sondern diese Ewigkeit und diese ewige Gegenwart Gottes ist ja strikt zeitlos, atemporal gedacht. Erlauben Sie mir nochmals einen kurzen Blick auf dieses 11. Buch der Confessionis. Natürlich ist es wohlfeil, meine Damen und Herren, aus der gerade dargestellten augustinischen Zeit-Ewigkeits-Dialektik auf eine regelrechte Verteufelung der Zeit bei Augustinus schließen zu wollen, wie das bisweilen auch unternommen wird. So einfach ist es nicht. Ganz fraglos schätzt Augustinus die Zeit als eine von Gott gegebene, geschenkte Schöpfungsgröße, die prinzipiell gut ist, weil sie vom guten Gott erschaffen wurde. Sie ist jener Daseinsraum, in dem er sich zu Gott bekehren und dem eigenen Tun Gottes ewigem Willen entsprechen kann. So schreibt er ganz am Anfang dieses 11. Buches, kostbar ist mir jeder Tropfen Zeit. Aber es ist doch mehr als augenfällig, welch zerbrechlicher, fragiler, ontologischer Status dieser Zeit zugeschrieben wird. Vergangenheit und Zukunft kommt kein Wirklichkeitsgehalt zu, weil die Vergangenheit nicht mehr und die Zukunft eben noch nicht ist. Und unsere Gegenwart, die wir hier und jetzt erleben, die schreitet ja unaufhörlich in die Vergangenheit hinüber. Auch die Gegenwartszeit, so das Fazit Augustins, ist nur deswegen Zeit, Zitat, weil sie dem Nichtsein zufließt. Tendit non esse, sie tendiert zum Nichtsein hin. Weil die als Gegenwart wahrnehmbaren Zeitintervalle, die er dann durchspielt, also Tag, Stunde, Minute und so weiter, beliebig verkleinerbar sind und die Gegenwart in einem strengen Sinne dementsprechend ausdehnungslos ist, also er schreibt, sie hat kein Spatium, sie hat keine Ausdehnung, keinen Raum. Deswegen läuft das Nachdenken über die Zeit bei Augustinus eigentlich auf den aporetischen Gedanken der Nichtexistenz der Zeit insgesamt zu. Und der Lösungsansatz Augustins, der besteht nun in einer Verlagerung der Zeit in die das die Zeiten erfassende Subjekt. Also der Geist ist es, der die Zeiten misst, indem er sie sich gegenwärtig hält. Freilich gemessen wird mit Hilfe der Bilder von Vergangenem und mit Hilfe der Vorentwürfe, der Antizipationen von Zukünftigem. Und die drücken Spuren in unserem Geist ein und die hält der Geist gewissermaßen präsent. Also auch bei einer Verlagerung der Zeitthematik in die den Zeiten erkennenden und messenden Geist gilt folglich, dass Zeit im eigentlichen Sinne nur als eine Art Dreiheit der Seele ist. Das ist dieses berühmte Zitat Augustins, Zeit ist die Gegenwart von Vergangenem, nämlich die Erinnerung, die Memoria, sie ist Gegenwart von Gegenwärtigem, nämlich der Augenschein, die Contuitus, und sie ist die Gegenwart von Zukünftigem, nämlich die Erwartung, die Expectatio. Am grundsätzlich prekären Seinsstatus der Zeit an sich, ändert das wenig. Wie geht das nun zusammen mit dem aristotelischen Grundsatz, den Augustinus dann auch diskutiert, dass Zeit das Maß der Bewegung ist? Eine Lösung aus diesem Dilemma zwischen der ontologischen Flüchtigkeit der Zeit, ihrer Tendenz zum Nichtsein einerseits und ihrer ganz offensichtlichen faktischen Messbarkeit andererseits, ist ihm nur möglich, indem er die Zeit insgesamt als eine Distensio Animi, als eine Zerdehnung, Ausdehnung des Geistes fasst. Und es ist eine bis heute in der Augustinus-Forschung heftig diskutierte Frage, wie sich dieser eigentlich ja streng innerliche, intrasubjektive Zeitbegriff, Zeit als Ausdehnung meines eigenen Geistes, zum allgemeinen, zwischenmenschlich kommunizierbaren Zeiterleben und zur objektiven Schöpfungszeit um uns herum gewissermaßen verhält, die Augustinus ja auch vorauszusetzen scheint. Und da streiten sich die Gelehrten und die Aufsätze wandern hin und her. Für uns relevant ist dabei der Befund, dass man aufs Ganze gesehen diesem 11. Buch hermeneutisch doch wohl keine Gewalt antun wird, wenn man es als Ausdruck der Sehnsucht Augustins liest, in diesem unablässig zum Nichtsein hin zerrinnenden Zeitfluss und angesichts dieses ganz fragilen ontologischen Status der Zeit insgesamt irgendwie Halt und Stand im Dasein zu finden. Ganz pointiert schreibt er, und ich werde stehen und Festigkeit gewinnen in dir, du mein Gott, in meiner Form, aber in deiner Wahrheit, Gott. Und dieses Stand- und Formgewinnen in der ewigen Wahrheit Gottes, das gelingt aufgrund der dargelegten Unvergleichlichkeit von Zeit und Ewigkeit, hier Flüchtigkeit, Zerfahrenheit, Tendenz zum Nichtsein, dort allgegenwärtig gesammelte Seinsfülle. Das gelingt aber nur, so die zentrale These des Augustinus-Interpreten Kurt Flasch, indem der Geist sich eben vom Zeitlichen ab und dem Ewigen zuwendet. Denn der Charakterisierung von Zeit als Distensio Animi, also als Zerdehnung im Geist, als Ausspannung sozusagen im Geist, entspricht existenziell eben eine ebensolche Zerspanntheit der Willens- und der Seelenregungen im je individuellen Lebensvollzug. So schreibt er, siehe, Zerrissenheit, Zerfahrenheit ist mein Leben. Und er nimmt denselben Begriff, exe distensio est vita mea, also wie das Zeit, so das existenzielle Selbsterleben, Zerfahrenheit, Zerrissenheit. Und dem ist eben nur habhaft zu werden, indem der gottsuchende Geist sich von der Zerdehnung im Endlichen eben abwendet und dem zeitlos Ewigen entgegenstreckt. Indem also die zeithafte und lebenswendliche Distensio durch die gegenläufige Bewegung der Extensio, also der Sammlung und dann des gespannten sich Ausstreckens, gewissermaßen austariert wird. Und um diesen Gedanken zu verdeutlichen, zieht Augustinus sein Zitat aus dem Philipperbrief heran, Philipper 3,12. Aber er deutet es auf ganz signifikante Art und Weise um. Während bei Paulus nämlich in einem zeitlich-futurischen Sinn davon die Rede ist, dass er nicht mehr des Früheren gedenken will, sondern sich nach dem ausstrecken will, was zeitlich vor ihm liegt, ich gedenke nicht mehr des Früheren, sondern strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, bindet Augustinus diesen Vers ein in seine Zeit-Ewigkeitsdialektik. Und bei Augustin heißt es nun, dass ich vergesse, was da hinten ist und gesammelt, extentus, nicht zerstreut, non distentus, mich ausstrecke, aber nicht nach dem, was kommen wird. Das ist also die ganz eindeutige Verneinung sozusagen des Paulinischen, nicht nach dem, was kommen wird und nach dem, was wieder vergehen wird, sondern nach dem, was wahrhaft vorne ist, also nach dem zeitlos Ewigen. Nicht in der Weise des Zerfahrens, non secundum distensionem, sondern in der Weise der gespannten Sammlung, sed secundum intentionem. Der Interpretation Johannes Brachtendorfs meine ich es also zuzustimmen. Brachtendorf schreibt, der Distensio in der Zeit setzt Augustinus die Extensio aus dem Zeitlichen in die Ewigkeit entgegen. Statt in der Vielheit der Zeit zu zerfließen, soll der Mensch also zusammenfließen in der Ausrichtung auf Gott. Und Kurt Flasch, der das Ganze bekanntermaßen noch pointierter und schärfer fasst, Kurt Flasch Für ihn verdeutlicht diese Stelle sogar Augustins grundlegendes Missbehagen, überhaupt ein zeitliches Wesen zu sein. Und sie offenbart eine derartige Abwertung der Zeit, dass das menschliche Leben nur dann als wertvoll erachtet werden kann, wenn es die Flucht aus der Zeit verwirklicht. Soweit muss man nicht gehen, meine Damen und Herren, aber ich denke, dass Brachtendorf hier schon die Dinge richtig sieht. Ja, und damit zu meinem dritten Punkt, den ich etwas großspurig versuche, einer abschließenden Synthese überschrieben habe. Also unterstreichen Sie bitte den Versuch und machen Sie unter die Synthese irgendwie ein paar Kringelchen oder so. Kritik des eternitalen Modells. Meine Damen und Herren, was taugt denn ein Ewigkeitsbegriff, der als zeitloses Jetzt und als Gegenstück zur zerfließenden Zeit aufgefasst wird, wenn er zur lebenspraktischen Konsequenz hat, dass dem, der nach solcher Ewigkeit sich sehnt, eigentlich nur die Abkehr von der Zeit übrig bleibt? Sollte man den eternitalen Ewigkeitsbegriff, der also als strikt inkommensurabel zur hier und jetzt wahrnehmbaren Zeit gedacht wird, nicht still und heimlich ad acta legen? Einiges scheint dafür zu sprechen und es gibt in der gegenwärtigen angelsächsischen Religionsphilosophie ganz breite Bestrebungen, Gott sozusagen sempiternital zu denken, also als nicht endende Zeitlichkeit zu denken. Einiges scheint dafür zu sprechen, den eternitalen Zeit- und Ewigkeitsbegriff zumindest für Gott beiseite zu legen. Wie ist nämlich, wenn Gottes Ewigkeit der Zeit ganz und gar fremd bleibt, überhaupt sowas wie ein göttlicher Schöpfungsakt denkbar? In welcher Beziehung sollte ein zeitenthobener Gott denn zu seinen Geschöpfen stehen? Wie sollte er sich ihnen zeitlich offenbaren können? Wie ist Offenbarung denkbar? Wie wäre trinitätslogisch dann das Verhältnis von immanenter und ökonomischer Trinität, also von dem innertrinitarischen Sein Gottes und seiner nach außen gerichteten Weltzugewandtheit zu bestimmen? Und umgekehrt, welchen Sinn hätten denn dann noch Gottes Verehrung, Anbetung, welchen Sinn hätte Bittgebet? Würde Gottes Ewigkeit tatsächlich als strenge Zeitlosigkeit gedacht, dann wären alle Aussagen, in denen Gott ein wie auch immer gearteter Zeitbezug zugesprochen wird, notwendig sinnlos oder logisch falsch. Selbst der Satz, Gott ist allen Zeiten gleich nah, wäre logisch inkonsistent. Dieser Gott könnte eben nicht als ein in der Zeit und zum Heil der Zeit Handelnder gedacht werden. Die Begriffe Schöpfung, Offenbarung, eschatologische Vollendung verlieren ihren Sinn, denn all das ist ja nur unter der Prämisse eines realen Zeitbezuges Gottes denkbar. Ein solch zeitenthobener Gott wäre aber nur schwerlich religiöser Verehrung würdig. Ingolf Dahlfert bringt die ganze Aporie des Gedankens auf den Punkt, ich zitiere ihn, die Zeitlosigkeit Gottes macht ihn faktisch irrelevant zur Orientierung in der Zeit. Und dieses Argument wäre dann auch christologisch bzw. inkarnationslogisch zu präzisieren. Also wie ist denn Inkarnation denkbar? Menschwerdung des ewigen und ungewordenen Logos, wenn Zeit und Ewigkeit gänzlich disparat und ohne jede Beziehung zueinander vorgestellt werden müssten? Wird in einem strengen Dualismus von Zeit und Ewigkeit nicht die wahre und volle Gottheit des Menschgewordenen unterbelichtet? Wolfhard Pannenberg hat recht, wenn er mit Blick auf die Inkarnation von der Inzeitlichkeit des Sohnes spricht. Und diese Inzeitlichkeit des Sohnes, wenn Sie mir diesen Schlenker sozusagen erlauben, die verbietet es meines Erachtens eben auch in einem abwertenden, pejorativen Sinne von unserer Zeit zu sprechen und den Blick sozusagen auf ein zeitloses Jenseits zu richten. Sondern wenn wir Inkarnation ernst nehmen, dann hat Gott gewissermaßen diese Zeit durch seine eigene Menschwerdung geadelt. Und deswegen glaube ich, ist jede jenseits romantische Zeitflüchtigkeit christologisch nicht akzeptabel. Und deshalb beschreiben die biblischen Schriften auch eben Gott nicht als den zeitlos Ewigen, sondern sie beschreiben ihn als den Herrn der Zeit. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wie auch der Gott Jesu Christi, er ist eben nicht zeitlos oder zeitjenseitig, sondern er ist ein handelnder, ein geschichtsmächtiger, ein mit seinem Volk interagierender Gott. Er ist ein lebendiger Gott, der in einer ebenso lebendigen Beziehung zu seinen Geschöpfen steht. Er liebt und umwirbt sie, er zürnt und trauert ob ihrer Untaten, er befreit, er erlöst und er versöhnt sie schließlich. Die Bibel lehrt also nicht die ontologische Differenz zwischen Zeit und Ewigkeit, sondern sie bekennt und verkündet die hoffnungsgeladene Differenz zwischen alter und neuer Zeit. Das ist der alte Satz von Johann Baptist Metz und ich finde, der hat schon seine Berechtigung und seine Richtigkeit. Gott west also nicht in einer Zeit jenseitigen Sphäre, sondern er prägt in seinem Sein, freilich eben nicht aufgrund äußerer Nötigung, sondern aus eigenem freien Entschluss, gewissermaßen einen Zeitindex. Entsprechend wäre Gottes Ewigkeit, und das tut seit Barth eigentlich auch die aktuelle Gegenwartstheologie über Jüngel, über Pannenberg auf katholischer Seite dann eben auch hier zum Beispiel der hier lehrende Magnus Stried, Gottes Ewigkeit eben nicht als Gegensatz zur Zeit, sondern als deren Quelle und Horizont zu bestimmen. Ewigkeit Gottes ist sozusagen keine andere Zukunft als die eigene zu haben. Das ist der Begriff von Pannenberg, den Stried auch aufgreift. Gottes Ewigkeit ist also nicht Nichtzeit, sondern Entschiedenheit für und Treue zu Zeit. Sollte man also das eternitale Modell einfach fallen lassen und zum sempiternitalen zurückkehren? Mitnichten. B also nicht zurück zum sempiternitalen Modell. Denn die Bibel spricht ebenso wenig halt auch von einem zeitlichen, der Zeit unterworfenen Gott. Gott ist biblisch auch nie Teil des Zeitflusses, sondern er ist immer Herr der Zeit. Er ist der, der meine Zeit in seinen Händen hält. Außerdem handelte man sich bei einem Rückgang sozusagen zum sempiternitalen Modell all die Probleme ja wieder ein, die ich am Anfang in der Besprechung dieses Modells genannt habe. Also eine Missachtung des naturwissenschaftlichen Sachstandes wäre die Folge. Irdische Zeit als Funktion der Materie ist eben nicht univok auf Gottes Sein und Wesen übertragbar. Und eine Missachtung der erkenntnistheoretischen Grenze, die mit dem Tod gegeben ist. Sie macht eben eine unkritische Prolongation irdischer Zeit ins Jenseits unmöglich. Das wären die Folgen, ginge man zurück zum sempiternitalen Modell. Vor allem aber würde damit jede Unterscheidbarkeit zwischen Zeit und Ewigkeit wieder eingeebnet. Die konstitutive Schöpfungsdifferenz zwischen Gott und Welt würde annulliert und Gott würde zu einem, wenn auch unendlich lang andauernden, Weltmoment degradiert. Weder also eine strikte Entgegensetzung von Zeit und Ewigkeit hilft weiter, noch eine simple Verzeitigung des Gottesbegriffs. Denn auch hier wäre eine Creatio ex nihilo ebenso wenig denkbar wie eine Inkarnation des ewigen und ungewordenen Logos in die Zeit. Beides, also Creatio ex nihilo, Schöpfung aus Nichts, und Inkarnation setzt nämlich zwar keine strikte und absolute Zeitlosigkeit, wohl aber eine ganz spezifische Form der Zeitsouveränität, der Zeitmächtigkeit Gottes voraus. Ein Gott, der nur zeitlich ist, kann schwerlich die Zeit schaffen. Und ein Gott, der nur zeitlich ist, der kann nicht aus freien Stücken in die Zeit eingehen. Er ist ja bereits Teil der Zeit und ihrem Fluss unterworfen. Die Via Eminentiae des sempiternitalen Modells, die den irdischen Zeitbegriff univok auf das Sein Gottes überträgt, hilft also letztlich genauso wenig weiter wie die Via Negationis des eternitalen Modells, die versucht, aus der Perspektive Gottes zu denken. Die Zeit und Ewigkeit dementsprechend als strikte Gegensätze auffasst und mit Blick auf die Ewigkeit Gottes letztlich in eine Theologia Negativa mündet, die eben von Gott nur sagen kann, was Gott gerade nicht ist. Also eine unzeitliche, unendliche, unveränderliche Größe und so weiter. Vielmehr gilt es, so meine ich, Gottes Zeitbezug auf eine Weise zu formulieren, die die Freiheit, die Aseität und die Heiligkeit Gottes gleichermaßen wahrt, wie die Differenz des Schöpfers zu seiner Schöpfung. Und damit zu meinem letzten Punkt heute Abend, von Boetius zu Kant und vielleicht noch ein bisschen weiter. Ich schlage also vor, zum Versuch einer Lösung aus diesem Dilemma, nochmals einen Blick auf den Ewigkeitsbegriff des Boetius zu werfen. Denn mir scheint zumindest beim Lesen signifikant, dass die Zeitlosigkeit oder die Zeitjenseitigkeit dieser Ewigkeit Gottes für Boethius gar nicht der zentrale Punkt ist. Zentral ist für Boethius vielmehr der Lebensbegriff. Gottes Ewigkeit, so schreibt er ja, ist zuerst und zuvörderst Leben und Lebendigkeit. Leben in ungeteilter, unbegrenzter, vollendeter Fülle. Gottes Ewigkeit ist der, so schreibt er es ja wörtlich, vollständige und vollendete Besitz unbegrenzbaren Lebens. Und erst in zweiter Linie kommt er dann beim Versuch, diese Lebensfülle zeittheoretisch zu explizieren, auf die Entgegensetzung von unablässig zerfließender Zeitlichkeit und immer in sich verweilender, ewiger Selbstgegenwärtigkeit Gottes zu sprechen. Und das scheint mir die Spur zu sein, auf der ich weiterdenken möchte. Die Ewigkeit Gottes, sie ist weder in temporalen Kategorien hinreichend zu bestimmen, noch lediglich durch deren Negation, sondern Ewigkeit Gottes ist eine qualitative Aussage über den durch nichts begrenzten, überschäumenden Gehalt an Lebensfülle, den Gottes Sein in sich trägt. Und entsprechend wäre auch eine Teilhabe des Menschen im und nach dem Tod an dieser Lebensfülle zunächst und zuvörderst als eine unvergleichliche Erfahrung der Nähe Gottes, mithin also als eine Beziehungsaussage zu formulieren. Gott kommt heilend und rettend, erlösend und befreiend auf seine Geschöpfe zu und lässt sie an seiner ungebrochenen und ewig vollendeten Lebensfülle partizipieren. Wer also von Ewigkeit Gottes oder von verklärter und verwandelter Zeitlichkeit des Menschen im und nach dem Tod bei Gott sprechen will, der muss zu Beziehungsaussagen greifen und der muss in qualitativ gehaltvollen Relationen die Beziehung von Gott und Mensch beschreiben. Erlauben Sie mir also noch einen letzten Gedankenschritt. Bereits Immanuel Kant hat in der Kritik der reinen Vernunft gezeigt, dass Raum und Zeit eben nicht einfach leere Behältnisse sind, die mit Inhalt gefüllt werden müssten, sondern, wie er es nennt, es sind reine Anschauungsformen unseres menschlichen Verstandes. Raum und Zeit sind also keine nachträglich konstruierten Sachobjekte unseres Denkens, von denen wir einfach abstrahieren könnten, von denen wir uns einfach sozusagen denkerisch entfernen könnten, sondern Raum und Zeit liegen von vornherein allen unseren Denkoperationen als deren fundierende und formgebende Struktur zugrunde. Es sind also a priorische, von vornherein gegebene Strukturmerkmale und Strukturprinzipien unseres Denkens. Mit anderen Worten, wir können also gar nicht anders, als in Raum und Zeit zu denken. Eine zeitlose Ewigkeit im strengen Sinn des Wortes können wir nicht denken. Jedes endliche menschliche Denken muss zwangsläufig zeitliches und räumliches Denken sein. Und deshalb müssen wir auch eschatologische Beziehungsaussagen ganz zwangsläufig in zeitlich konnotierten Begriffen formulieren. Und deswegen wird jeder Versuch einer sprachlichen Annäherung an die Ewigkeit Gottes ganz zwangsläufig in zeitlich indexierten Termini zu formulieren sein. Wenn Sie von Begegnung, von Versöhnung, von Heilung, von Verwandlung sprechen, dann setzt das alles sozusagen den Überstieg von Möglichkeit in Wirklichkeit voraus. Und das ist für uns eben nur als Prozess denkbar. Und das wiederum ist eben nur als zeitlicher Verlaufsprozess denkbar. Und das gilt natürlich ganz selbstverständlich für das sempiternitale Modell. Hier ist es klar, weil hier Zeit sowieso gewissermaßen nur als Verlauf und Ewigkeit auch nur als Zeitverlauf gedacht wird. Aber es gilt eben auch, so meine ich, für das eternitale Modell. Denn auch dieses ist ja bei Licht betrachtet nicht zeitlos gedacht, sondern man benutzt bei genauem Hinsehen ja eine ganz spezifische Zeitform, nämlich die Gegenwart, um Gottes zeitlose Ewigkeit zu beschreiben. Diese zeitlose Ewigkeit, sie sei wie ein ewig stehendes Jetzt, wie ein ewiger Augenblick göttlicher Präsenz. Und die große Gefahr dabei ist, so meine ich, beide Formen der Gegenwart, also die göttlich zeitlose und die menschlich kurz andauernde, miteinander zu identifizieren und den Begriff der Gegenwart also in beiden Sprachspielen, dem zeitdiesseitigen und dem zeitjenseitigen, univog zu gebrauchen. Und damit unterliegt man dem gleichen Fehlschluss wie das sempiternitale Modell mit seinem Übertrag des univoken Zeitbegriffes insgesamt. Der Fehlschluss ist beim eternitalen Modell nur nicht ganz so offensichtlich. Oder aber man wählt eben wiederum im eternitalen Modell räumliche Bilder, um die Sprachnot zu überwinden. Gott blickt vom erhabenen Gipfel seiner Ewigkeit und sieht alle Zeiten zugleich. Dieses Bild bringt Boetius im unmittelbaren Anschluss an seine oben genannte Definition. Welches Modell also wir auch immer wählen, um unserer Hoffnung Ausdruck zu verleihen, wir müssen wissen, dass wir einerseits gar nicht umhin können, sprachlich konnotierte Begriffe zu nutzen, um das auszudrücken, worum es uns geht, um die Hoffnung aus Transformation unserer Lebensgeschichte in die endgültige Geborgenheit Gottes hinein, um eine Verwandlung all des Bösen und des Leidvollen auch, unter dem wir gelitten oder das wir verursacht haben, in Gottes heilschaffender Gegenwart. Wir müssen aber zweitens auch wissen, so meine ich und so schlage ich es zur Diskussion vor, dass all dieses Sprechen eben immer nur analog sein kann. Ein Reden also, bei dem der Grad an Unähnlichkeit gegenüber der zu beschreibenden Sache immer unendlich größer als der Grad an Ähnlichkeit sein wird. Und daher scheint es mir sinnvoller, auch weiterhin positiv in zeitlichen und in räumlichen Begriffen von Gott und seinem eschatologischen Reich zu sprechen, das aber in einer reflektierten Form zu tun. Und das heißt eben nicht nur im Wissen um das Bildhafte, um das Metaphorische in jeder dieser, so meine ich, notwendigen Zeitaussage, sondern eben auch im transparenten Kommunizieren dieses Wissens, um jeder Remythologisierung von vornherein zu wehren. Gefordert ist also eine Denkhaltung, die im religionspsychologischen Kontext als zweite Naivität bezeichnet wird, ein Begriff, der auf Paul Ricoeur zurückgeht. Ein Denken also, das um das Gebrochene, um das Symbolische, um das Metaphorische dieser Zeitbegriffe weiß, sie aber trotzdem bewusst einsetzt, weil nur so unaufgebbare eschatologische Sachinhalte wie Begegnung und Beziehung, Versöhnung und Neubeginn überhaupt logisch konsistent formulierbar sind. Das bedeutet, meine Damen und Herren, keinen Rückfall und keine Rückkehr zum sempiternitalen Modell. Das liegt mir ferne. Aber es bedeutet das Eingeständnis, dass der Versuch, eine strikte Zeitlosigkeit Gottes zu denken und von dieser dann ausgehend weiter zum Beispiel über das Ineinsfallen der Eschata zu spekulieren, einen Ausstieg aus zeitlichem Denken insinuiert, der in Wirklichkeit nicht leistbar ist. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.